zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei zur Frage der Union, dem Profil-Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Geetz, ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit Philipp Schulmeister, Kampagnenleiter des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen, Herr Schulmeister, und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo und danke für die Einladung.
Philipp Schulmeister arbeitet seit mehr als 25 Jahren für das Europäische Parlament, kann also getrost als Insider bezeichnet werden. Und mit ihm spreche ich heute unter anderem darüber, wie möglichst viele Wählerinnen und Wähler mobilisiert werden können, ihre Stimme abzugeben. Es ist Dienstag, der 23. April, und wir sitzen in einem Studio im Europaparlament in Straßburg, in dem diese Woche die letzte Plenartagung vor den Wahlen stattfindet. Herr Schulmeister, der Slogan des Europäischen Parlaments ist dieses Mal: Nutze deine Stimme. Das ist eher allgemein, das spricht jetzt keine bestimmte Wählergruppe an. Gibt es eine bestimmte Wählergruppe, die dieses Mal besonders mobilisiert werden soll?
Wir müssen Menschen ansprechen, die aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht ganz sicher sind, ob und warum sie zur Wahl gehen sollen an diesem Tag. Es gibt jede Menge Ausreden, die man sich einfallen lassen kann. Warum? Ach mein Gott, nächsten Sonntag sind Wahlen, aber ich habe mir doch schon etwas ausgemacht. Und da müssen wir schauen mit unserer Wahlkampagne, die ja nur eine Ergänzung zu den Kampagnen der politischen Parteien, der Kandidatinnen und Kandidaten ist, wie wir mit unserer Wahlkampagne dazu beitragen können, Aufmerksamkeit auf das Datum zu legen und auch Bewusstsein dafür zu schaffen, warum aus demokratiepolitischer Hinsicht und ganz konkret aus europapolitischer Hinsicht diese Wahlen wichtig sind.
Sie versuchen ja gerade auch junge Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Das sind jetzt Menschen, die eigentlich nichts anderes kennen als die EU, die mit den Vorzügen groß geworden sind. Was sagen Sie ihnen? Warum sollen die jetzt ihren Sonntag eben nicht vielleicht mit den Freunden im Wald verbringen, sondern wählen gehen?
Na, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz, und da müssen wir vielleicht ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Europawahlen, wie wichtig ist das Thema Europa und vor allem jetzt die Entscheidungen, die im Europäischen Parlament, in Brüssel, in Straßburg getroffen werden, wie wichtig sind die eigentlich für mein persönliches Leben? Und ich glaube, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr viel verändert, sehr viel getan. Europa ist im Guten oder im Schlechten uns näher gekommen. Entscheidungen der Europäischen Union betreffen uns viel schneller und viel direkter in unserem Leben. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel auf die Tagesordnung dieser Plenarsitzung schaue, drei Themen, die in dieser Woche beschlossen werden, greife ich einmal raus. Stärkung des Rechts der Verbraucher auf Reparatur. Das ist die erste Sache. Das ist ein extrem lebensnahes Thema. Habe ich ein Recht darauf, dass mir ein Verkäufer, wenn das Teil, das ich bei ihm gekauft habe, nach einem halben Jahr kaputt geht, dass der mir dann mein Recht ermöglicht, dieses Teil reparieren zu lassen. Und nicht, dass ich es wegschmeißen muss, ein neues kaufen muss oder mein Geld zurückbekomme, sondern kann ich es reparieren lassen. Das ist etwas, das wird uns alle, betrifft uns alle in unserem unmittelbaren Leben. Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Das ist etwas, was das Europäische Parlament in den letzten Monaten sehr, sehr stark sich engagiert hat. In der Diskussion, in der Beschlussfindung mit dem Rat, mit den Mitgliedstaaten, wo wir neue Regeln wollen, um Vergewaltigungen zu verhindern, um Sensibilisierung für das Konzept der Einwilligung zu stärken, wo ich vor wenigen Monaten mit Aktivistinnen aus ganz Europa Gespräch gehabt hatte und die gesagt haben, wenn ihr das vor 5 Jahren gemacht hättet, dann wäre mir das in dieser Form nicht passiert, dann wäre mein Leben anders. Also das sind Themen, die wir beschließen, die eine direkte Auswirkung auf das Leben der Menschen und auch auf das Leben der jungen Menschen ganz besonders haben. Das ist der eine Komplex. Und der zweite Komplex ist auf den ersten Blick breiter gefasst. Und da passt es, junge Menschen sind in Europa aufgewachsen und kennen nur das und nichts anderes. Demokratie. Demokratie, und da müssen wir nicht notwendigerweise auf die andere Seite der Erdkugel schauen, nach Amerika, da müssen wir nicht ausschließlich nach Russland schauen, sondern da können wir auch auf unserem Kontinent, da können wir auch innerhalb der Europäischen Union sehen, demokratische Prozesse, nicht nur Wahlen, sondern Medienfreiheit, freie Meinungsäußerung, Rechtsstaatlichkeit. In manchen Fällen sehen wir hier, was wir jetzt Democratic Backsliding nennen können. Also ein Schrumpfen demokratischer Standards. Und das ist etwas, was mit Sicherheit viele junge Menschen sehen, aber vor allem auch sehen müssen. Und das wären die zwei Themen, die ich sagen würde, in unserer Kommunikation speziell mit jungen Menschen, darauf wollen wir den Schwerpunkt legen. Leute, das, was hier passiert, was hier entschieden wird, betrifft euer Leben schnell und direkt. Und zweitens, wählen gehen ist nicht einfach, was man machen kann, wenn man gerade Lust hat, sondern etwas, was wir gerade jetzt, gerade heute machen sollten, was unsere Verantwortung ist, weil das Ding schneller weg ist, als man es denkt.
Aber ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst dessen. Also natürlich betreffen die Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, die in Straßburg getroffen werden, auch vom Europäischen Parlament, alle EU-BürgerInnen. Aber das Interesse an den EU-Wahlen ist dennoch traditionell niedrig. Ganz kurz ein paar Zahlen. 2019 war die Wahlbeteiligung vergleichsweise hoch, im EU-Schnitt 50,7%, in Österreich 59,8%. Das heißt, Österreich liegt da im oberen Mittelfeld. Und da ist eben die Hoffnung, dass sich das heuer fortsetzen könnte. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt eben, den Europäerinnen und Europäern zu vermitteln, dass die Wahlen sie etwas angehen, wie Sie schon gesagt haben. Ne? Also es gibt einfach Auswirkungen auf den Alltag. Nur, wie lässt sich das in einer Kampagne umsetzen, dass man den Leuten das konkret zeigt?
Gut, also das Erste, was wirklich wichtig ist zu sehen, ist, 2019 ist die Wahlbeteiligung im EU-Durchschnitt um 8 Punkte angestiegen. 1979, seit der ersten Europawahl mit 60% Wahlbeteiligung, ist es bis 2014 auf 42% kontinuierlich jedes Mal abgesunken. Warum diese 8 Punkte Anstieg und warum, glaube ich, bin ich wirklich überzeugt, fast schon, dass wir 2024 jetzt im Juni einen weiteren Anstieg im Vergleich zu 19 sehen werden, weil den Menschen mehr und mehr, Bürgerinnen und Bürgern mehr und mehr bewusst wird und vielleicht mehr auf einer Gefühlsebene, ein bisschen diffus, nicht wirklich spezifisch, dass eben die Entscheidungen der Europäischen Union eine Auswirkung auf mein Leben haben. Und das hat sehr viel zu tun mit den Krisen, die wir seit 2010 eine nach der anderen durchlebt haben. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Migrationskrise, Brexit, die Corona-Krise ganz besonders und jetzt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit den Folgerungen dann auch im Hinblick auf Inflation, auf Lebenshaltungskosten. Und in all diesen Krisen hat die Europäische Union es geschafft, immer wieder Lösungen auf den Tisch zu bringen, zu beschließen, die tatsächlich eine positive oder eine Auswirkung auf das Leben der Menschen hatten. Das heißt, 2019 für mich war der Beginn dieser Trendwende in der Wahlbeteiligung, weil die Menschen verstärkt das Gefühl bekommen, das geht mich etwas an. Ja. Der zweite Punkt, und das muss man auch, glaube ich, ganz ehrlich sagen, die Wahlkampagne des Europäischen Parlaments ist die zweite, wenn nicht sogar die dritte Kampflinie in dieser Wahlbewegung. An allererster Stelle stehen in den Mitgliedstaaten die politischen Parteien, die Kandidatinnen und die Kandidaten, die für diese Wahl antreten. Deren Aufgabe ist es, die Themen, die auf dem Tisch sind, die für ein Land, die für die Menschen, die für die Parteien wichtig sind, zu diskutieren. Europäische politische Parteien kommen an zweiter Stelle und das Europäische Parlament mit seiner Kampagne, wo wir eben versuchen, einerseits den Schwerpunkt auf, das hat eine Auswirkung auf dein Leben in der Kommunikation, machen wir seit letztem Jahr verstärkt, und zweitens Demokratie, geh wählen, weil es ist wichtig, diese Entscheidungen sind für dich, für sie wichtig, das zu kommunizieren.
Was mich ein bisschen wundert, ist, wieso die Wahlbeteiligung in einigen der, unter Anführungszeichen, neuen Mitgliedstaaten, also die zuletzt hinzugekommen sind, besonders niedrig ist. Das sind ja Länder wie Polen oder die Slowakei, die besonders von der EU profitiert haben. Wieso gehen denn dort die Menschen nicht wählen? Oder weniger wählen als anderswo?
Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Das eine kann durchaus sein, die Frage der eigenen Identität. Wie, als was verstehe ich mich? Und die Menschen verstehen sich, verstanden sich vielleicht bis vor 5 Jahren und zu einem gewissen Teil bis heute mehrheitlich noch als Österreicher, Polen und Tschechen und erst in zweiter oder dritter Linie dann als Europäer. Und das hat dann auch eine Auswirkung auf das Wahlverhalten, auf die Frage, warum soll ich jetzt zu dieser Wahl wählen gehen. Das spielt aber eben auch genau hinein, warum ist mein Thema wichtig? Wann kümmere ich mich um etwas, wenn es mich und mein Leben berührt? Solange ich nicht zumindest das Gefühl gehabt habe, dass das, wofür ich mich hier entscheiden sollte oder warum ich hier wählen gehen sollte, Auswirkungen auf mein Leben hat, kann es mir auch relativ egal sein und war es auch. Das ist eine Möglichkeit, die niedrigere Wahlbeteiligung zu erklären. Die andere ist eine Entwicklung einer demokratischen Kultur, die gerade in den neuen Mitgliedstaaten später angefangen hat als in Ländern wie Österreich, wie Deutschland, wie Italien, den Kernstaaten der Europäischen Union. Da ist ein Unterschied zwischen West- und Osteuropa, Mitteleuropa teilweise noch da und der wirkt sich auch bei diesen Abstimmungen aus. Und das stimmt, es ist auch wirklich interessant zu sehen, dass gerade in Ländern wie Polen oder auch in Ungarn die Zustimmung zur Europäischen Union aufgrund des Wissens, wir profitieren davon, sehr, sehr hoch ist, überdurchschnittlich hoch. Die Bereitschaft zur Wahl zu gehen, bis dato relativ geringer ausgeprägt.
Da sind aber auch Parteien an der Macht oder im Fall von Polen waren es bis vor kurzem, die sehr antieuropäische Slogans strapazieren. Könnte es auch was damit zu tun haben? Und die demokratiepolitische Rückschritte gemacht haben.
Damit könnte es etwas zu tun haben. Also gerade bei den letzten nationalen Wahlen in Polen müsste man sehen, dass die Themen, die in dieser Wahl diskutiert wurden, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung wiederum, hier zu einer zivilen Mobilisierung geführt haben, zu einer viel höheren Wahlbeteiligung, weil hier möglicherweise durchaus auch eine rote Linie überschritten worden ist. Aber sehr, für mich sehr spannend in den letzten Jahren war doch durchaus zu sehen, ja, politisches Narrativ oder nationale politischer Diskurs über das Thema Europa kann in vielen Fällen eine Auswirkung darauf haben, wie ich die Europäische oder wie Menschen die Europäische Union sehen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es dann teilweise auch heraus. Das ist auch in Österreich wahrscheinlich mit ein Grund für die derzeit relativ niedrigen Zustimmungswerte zur Europäischen Union, weil ein gewisser, über lange Jahre durchgehaltener Diskurs zum Thema Europa geführt wird. So. In anderen Ländern, Polen und Ungarn wiederum, diese zwei hier zu nennen, ja, hier habe ich Regierungen an der Macht, die einen sehr kritischen Kurs zur Europäischen Union fahren. Nichtsdestotrotz ist hier das Verständnis der Menschen darüber, was sie von der Europäischen Union tatsächlich an Positivem erfahren können, profitieren können davon, höher ausgeprägt und das schlägt sich dann nicht im Wahlergebnis nieder.
Haben Sie schon mal evaluiert, wie sich die Kampagnen des Europaparlaments in der Vergangenheit auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt haben? Ob das was bringt?
Es bringt was. Es ist schwierig, das tatsächlich jetzt konkret in einer Zahl zu erfassen. Ich kann jetzt, wir haben jedes Mal nach den Europawahlen direkt, eine Woche nach der Europawahl starten wir mit unserer Nachwahlbefragung über das Eurobarometer-Umfragetool. Und da ist natürlich schon jedes Mal auch die Frage darin, haben Sie Kommunikationsaktionen des Europäischen Parlaments wahrgenommen, Aufrufe zur Wahl zu gehen wahrgenommen und hat das Ihre Wahlentscheidung beeinflusst? Wir können nicht fragen, ob ausschließlich der Werbeclip des Europäischen Parlaments sie jetzt dazu gebracht hat, wählen zu gehen oder nicht. Aber was wir durchaus schon sagen können, ist die Zahl 2019 zum Beispiel, der Prozentsatz derjenigen, die Werbemaßnahmen des Europäischen Parlaments gesehen haben und die dann zur Wahl gegangen sind, war eindeutig signifikant höher. Also ich würde sagen, ja, es hilft.
Sprechen wir ein bisschen über das Europäische Parlament als solches. Gesetze werden in Europa, in der EU beschlossen über Kompromisse zwischen dem Europäischen Parlament, dem Ministerrat und die EU-Kommission, die Gesetze einbringt. Das Parlament ist aber die einzige EU-Institution, die direkt gewählt wird. Können Sie kurz erklären, was genau wird denn hier eigentlich gewählt?
750 Abgeordnete. 20 aus Österreich bei der nächsten Wahl, das heißt 20 Menschen, die in den nächsten 5 Jahren erstens einmal die Interessen ihres Landes, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus Österreich hier zu vertreten haben. Diese 20 Abgeordneten werden sich zum größten Teil in Fraktionen hier im Haus einfügen, Teil einer politischen Fraktion sein und deren Aufgabe ist es dann, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein sehr spannender und nicht immer genug beleuchteter Unterschied zu nationalen Parlamenten. Abgeordnete im Europäischen Parlament arbeiten konkret, direkt an der Gesetzesfindung in dieser Kompromissfindung mit dem Rat, mit dem Ministerrat mit. Da werden hier bei uns im Haus von den einzelnen Abgeordneten über Änderungsanträge konkrete Textänderungen am Gesetzestext gemacht. Und das gibt dem einzelnen Europaabgeordneten nicht nur eine große Verantwortung, eine große Rolle, sondern auch gleichzeitig eine große Herausforderung für nationale Parteien, wenn man diese Aufgabe mal richtig verstanden hat, dann auch die richtigen Leute hier rauszuschicken, nämlich diejenigen, es hat sehr viel mit Handwerk zu tun. Das ist nicht, ich sage das jetzt mal sehr verkürzt, das ist nicht nur Blabla im Plenum, Reden schwingen während der Plenarsitzung, sondern der Großteil der Arbeit passiert in den Jahren und Monaten davor im Ausschuss, in der Fraktion, in der Arbeit am Text. Das hat viel mit Handwerk zu tun. Das hat viel damit zu tun, ob man imstande ist, sich auf andere Meinungen einzulassen, deren Mehrwert zu verstehen, abzuwägen, was will ich, was wollen die anderen, wie kann ich einen Kompromiss finden. Das muss man können. Das kann man lernen. Aber je besser man mental darauf vorbereitet hier rauskommt, desto besser wird es sein. Und das wird gewählt. Menschen, die imstande sind, Politiker, die imstande sind, tatsächlich an Legislativtexten zu arbeiten.
Was das Parlament nicht kann, ist selbst Gesetzesvorschläge einbringen. Also es hat kein Initiativrecht. Das fordert das Europäische Parlament seit langem und Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat das an sich auch zugesagt. Jetzt ist die Frage, verhindern die Mitgliedstaaten, dass das Parlament auf diese Art und Weise gestärkt wird?
Ich würde nicht unbedingt sagen, sie verhindern es, aber die Frage nach dem Initiativrecht des Parlaments ist richtig, ist wichtig. Ich finde, ein Parlament sollte die Möglichkeit haben, mehrheitlich einen Gesetzesvorschlag zumindest zu fordern, wo die Kommission dann verpflichtet ist, diesen dann auch einzubringen. Das müsste passieren. Die Frage ist, ob man dann nicht auch im Sinne der institutionellen Balance Europaparlament vertritt die Bürger und Bürgerinnen, Mitgliedstaaten, der Rat vertritt die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten, also die staatliche Komponente, müsste man daher nicht auch dem Rat ein Initiativrecht geben. Also die Frage ist nicht einfach nur ausschließlich damit abzuhandeln, Parlament Initiativrecht ja oder nein, sondern es hat Weiterungen. Es hat auch die zusätzliche Komponente noch dazu, dass die Kommission eine Aufgabe hat, eine vertragliche Aufgabe, nämlich als Hüterin der Verträge, vor Gesetzesvorschläge einzubringen, die tatsächlich ausschließlich dem Wohl, dem Vorteil der Europäischen Union als Ganzes dienen und nicht Einzel- oder Partikularinteressen bedienen. Diese Einzel- oder Partikularinteressen, die werden dann im Zuge des Gesetzgebungsprozesses von den 27 Mitgliedstaaten und dem Europaparlament eingebracht. Also es hat Vor- und Nachteile, aber ich würde generell sagen, solange das Initiativrecht nicht auf beide Teile ausgedehnt wird, wird es schwierig sein, das umzusetzen.
Wir starten gerade in den Europawahlkampf. Ende vergangener Woche hat die FPÖ ihre Sujets für die Europawahlen veröffentlicht. EU-Wahnsinn stoppen steht da unter den Schlagwörtern Asylkrise, Kriegstreiberei, Ökokommunismus, Corona-Chaos, also alles sehr negativ. In der Mitte steht Kommissionschefin Ursula von der Leyen küssend mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die FPÖ stellt die EU seit Jahren als das große Übel dar, aber die Kampagne ist nochmal, da wird der Ton nochmal rauer. Wie rechnen Sie sich damit, dass sich das, so dieser Ton und dieses Sujet auf die Wahlbeteiligung in Österreich auswirkt?
Ich rechne damit, dass die Wahlbeteiligung in Österreich wie in den allermeisten anderen Mitgliedstaaten ansteigen wird. Ich rechne nicht damit, dass alle, die zusätzlich dieses Mal zur Wahl gehen, begeisterte Europäer sind. Das wird sich nicht ausgehen. Kampagnen wie die von Ihnen jetzt gerade genannte, der FPÖ, finden wir in vielen anderen Mitgliedstaaten. Wir gehen ein kleines Stückchen rüber nach Ungarn und wir werden sehen, dass in Ungarn bereits seit Jahren ähnliche Plakatwellen der Regierung Orbán gefahren werden. Wir haben das in Polen gesehen. Also das ist nicht notwendigerweise etwas Neues. Der Ton wird rauer. Das ist leider Gottes auch im gesamten politischen Diskurs nichts Neues. Wir sehen eine Polarisierung der Gesellschaft. Wir sehen eine Dramatisierung der Sprache. Jetzt kann man sagen, eine Verrohung der Sprache, eine Verschärfung der Sprache des Diskurses bis teilweise hinein eben ins Skurrile, ins Verzerrende, in den Bereich der Disinformation hinein. Das sieht man alles. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Es wird nicht ausreichen zu sagen, ach mein Gottchen, ist das schrecklich, sondern ich muss dazu auch ein ganz bewusstes Gegengewicht setzen. Ein Gegengewicht, das allerdings bedeutet, ja, ich muss ehrlich kommunizieren darüber, was in der Europäischen Union gut läuft oder schlecht läuft. Wiederum, unsere Kampagne zum Beispiel, Nutze deine Stimme, macht hier jetzt keine Wertung. Natürlich, persönlich habe ich meine eigenen Wünsche. Ich bin ein Pro-Europäer und wünsche mir, dass das Europaparlament gestärkt wird und dass pro-europäische Kräfte gestärkt wird. Aber als Institution, nutze deine Stimme, informier dich drüber, ob Sachen richtig laufen, schlecht laufen, zu viel, zu wenig, komplett Schrott oder wirklich gut. Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss. Aber ich kann nicht die eine Seite quasi argumentativ mit ihren Plakatwellen davonrennen lassen und dem argumentativ nicht etwas entgegensetzen können oder wollen. Das geht sich nicht aus. Und da kommt dann auch dieses Nutze deine Stimme, use your vote, kommt auch im Wahlkampf, in der politischen Diskussion genauso zum Tragen. Ich kann nicht während eines Wahlkampfs oder während einer politischen Diskussion mich zu einem Thema inhaltlich nicht äußern und mich nachher dann darüber aufregen, dass es wieder in die falsche Richtung gelaufen ist. Das wird sich nicht ausgehen.
Umfragen sagen extrem rechten und europafeindlichen Parteien bei den Wahlen große Zugewinne voraus. Gemeinsam könnten die rechte Fraktion ID und die EU-skeptische europäische Konformisten und Reformer auf etwa 170 Mandate kommen, also in etwa so viel wie die führenden Christdemokraten von der EVP. Was würde sich da im Europäischen Parlament ändern, wenn das zutrifft?
Der Anstieg europaskeptischer Parteien über die letzten 10, 15 Jahre ist unbestritten. Ich würde vielleicht sogar sagen, möglicherweise haben wir zu lange die Augen davor verschlossen und gesagt, aus denen wird eh nichts. Das war falsch. Nummer eins. Nummer zwei, warum passiert das? Ich glaube sehr stark, das hat etwas damit zu tun, dass Europa näher an mein Leben herangerückt ist. Ich spüre, das tut etwas mit mir. Ich spüre die Auswirkungen der Krisen der letzten Jahre. Eine der Fragen aus unserem Eurobarometer in den letzten eineinhalb Jahren regelmäßig war, spüren Sie die Auswirkungen der Krisen auf ihren persönlichen Lebensstandard, auf das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Und rund um die 70% sagen, ja, das ist entweder, ich spüre das schon über das letzte Jahr und ich erwarte mir auch, dass das so weitergeht. So, das öffnet, das bringt Europa emotional sehr viel näher an meine Lebenswirklichkeit heran und öffnet damit auch einen viel breiteren politischen Diskurs als dem sachlichen europapolitischen Brüssel ist weit weg, Tür und Tor. Gut. Das heißt, ich erwarte mir, man muss davon ausgehen, von den derzeitigen Umfragen aus einer Vielzahl von Mitgliedstaaten, dass europakritische Parteien zunehmen. Es gibt Sitzprojektionen, Aggregationen von Umfragewerten, die ja in der Tat ein Gesamtpotenzial von 25-30% europakritischer Parteien sind.
Aber macht das die Arbeit dann schwerer? Wird dann weniger weitergehen?
Nicht notwendigerweise. Es macht die Arbeit komplizierter, weil das Haus endgültig aus einer klassischen Mitte-Position, die beiden großen Mitte-Parteien oder Mitte-Blöcke, Mitte-Links, Mitte-Rechts, EVP, Sozialdemokraten, haben 50% plus und das war's dann. Das ist weg. Das ist seit 2019 weg. Und jetzt kommen eben viel stärkere und möglicherweise einflussreichere Kräfte auf der rechten Seite des Hauses dazu. Die 30% lassen sich aber nicht automatisch in politischen Einfluss umrechnen, weil Sie haben es ja selber auch gesagt vorhin, das sind zumindest einmal zwei Fraktionen, die ECR-Fraktion und die ID-Fraktion, die ideologisch in vielen Punkten schon alleine sehr unterschiedlich sind. Ich sage nur zum Beispiel Zugang zur Thematik Russland-Ukraine. Da ist ein ganz großer Unterschied zwischen Ungarn, Orban, Fidesz und Polen, Law and Justice, Recht und Gerechtigkeit der PiS-Partei.
Entschuldigung, nur ganz kurz zur Erklärung. Ja. Es gab immer wieder Versuche, dieser beiden Fraktionen sich zusammenzuschließen. Würden sie sich zusammenschließen, könnten sie tatsächlich die erste oder zweitstärkste Fraktion sein, aber das ist sehr schwierig. Und ganz kurz noch, warum sind Fraktionen so wichtig? Vielleicht in drei Sätzen. Es gibt je nach Größe der Fraktion Gelder, Redezeit und Anspruch auf wichtige Posten. Habe ich was vergessen?
Alle drei Punkte sind wesentlich, ja. Für die Rolle des einzelnen Abgeordneten noch viel wichtiger ist, ich kann mich als Abgeordneter auf zwei Kernthemen konzentrieren. Mhm. Ich mache Landwirtschaftspolitik, ich mache Umweltpolitik, ich mache Außenpolitik. Da spezialisiere ich mich, da kenne ich mich aus. In der Abstimmung heute Mittag im Plenum oder in dieser Woche werden 98 verschiedene Themen abgedeckt. Und wenn ich nicht eine Fraktion hinter mir habe oder um mich herum weiß und dann weiß, die Abstimmungsempfehlung mit meiner Delegation in dieser Fraktion kann ich mittragen, weil ich sie über verschiedene Stufen mitgetragen habe, mitgebaut habe, dann tue ich mir sehr, sehr schwer, in allen anderen Bereichen außer dem meinigen eine Entscheidung zu treffen. Und damit wird meine Stimme dann viel weniger wert. Wir haben früher immer gesagt, fraktionslos ist einflusslos. Stimmt insofern, weil ich mir den gesamten Beritt der Palette, worüber wir entscheiden müssen, alleine kaum erarbeiten kann. Mhm. Daher brauche ich eine Fraktion. Sind Fraktionen sinnvoll, weil sie der gemeinsamen Entscheidungsfindung dienen? Je größer die Fraktion, desto mehr Einfluss, desto mehr Einfluss auf die Entscheidung, auf die Entscheidungsfindung, auf die Redezeit, ja.
Noch drei kurze Fragen und bitte kurze Antworten, weil die Zeit davonläuft. Gehen Sie davon aus, es gab immer eine proeuropäische Koalitionsmehrheit im Europäischen Parlament zwischen Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen. Gehen Sie davon aus, dass die erhalten bleibt nach den nächsten Wahlen?
Ja.
Sie haben vorher gesagt, es ist wichtig, sich zu informieren. Man kann sich über die Medien informieren, aber in einigen Ländern wird das zunehmend schwierig. Mhm. Es ist oft im Parlament und EU-Kommission extrem schwer, an Informationen zu kommen. Das wissen Journalisten, die sich damit befassen. Warum wird es den Menschen so schwer gemacht, die richtigen Dokumente zu finden, die richtigen Ausschüsse zu finden und so weiter?
Also wir haben uns ja bisher über das Gespräch sehr gut verstanden, aber an der Stelle sage ich jetzt einmal, ich sehe das nicht so. Vergleichen wir den österreichischen Nationalrat zum Beispiel mit dem Europaparlament. Jede Ausschusssitzung hier wird live übertragen in allen 24 Amtssprachen. Ich kann sämtliche als Bürger, ich kann auf der Website des Europäischen Parlaments sämtliche Gesetzesvorschläge, die Änderungsanträge der Abgeordneten, den gesamten Gesetzesprozess nachvollziehen. Ist es komplex und kompliziert? Ja. Könnte man es einfacher machen? Möglicherweise auch ja. Ist Teil meines Aufgabengebiets, die Website des Europäischen Parlaments neu zu entwerfen, dass wir da, dass es für die Menschen, für Bürger, Bürgerinnen und Bürger einfacher wird, Informationen zu finden und für Journalisten auch. Aber die Informationen sind da und ich würde sagen, 90%, 95% sind jederzeit und immer auffindbar. Nicht immer alles und nicht immer einfach. Wir arbeiten dran, aber ich bin absolut sicher, sagen zu können, punkto Transparenz, im Vergleich zu nationalen Parlamenten sind wir ein gutes Stück weiter.
Am Ende erlauben Sie mir vielleicht noch eine persönliche Frage. Sie kommen aus einer bekannten Familie. Großvater Otto war Chefredakteur und Herausgeber der Tageszeitung Die Presse. Ihr Vater Paul, viele Jahre lang Korrespondent und Auslandschef des ORF. Und Ihr Onkel Stefan ist einer der bekanntesten Ökonomen in Österreich. Was hat sie denn zur EU gebracht? Hat das auch eine Rolle gespielt?
Es hat sehr viel eine Rolle gespielt, weil in unserer Familie immer fürchterlichst diskutiert wurde. Es gab keine ruhigen Oster- oder Weihnachtsessen. Das hat es nie gegeben, sondern es wurde immer Politik und Kirche und Kultur und Gesellschaft und quer durch den Gemüsegarten durchdiskutiert. Das hat einen natürlich sehr, sehr früh in Richtung Politik gebracht, aber auch sowohl von meinem Großvater als auch von meinem Vater diese geistige Öffnung hinzu, wir sind mehr als nur diese Insel der Seligen, wir müssen auch über den Tellerrand rausblicken. Das war wohl mit ein ganz entscheidender Grund, warum es mich angefangen hat zu interessieren. Der Rest ist teilweise Zufall gewesen auch, dass ich hier gelandet bin.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Sie hören uns kommende Woche wieder hier und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.